ich bin hier im Namen von einem Kollektiv. Also was ich jetzt vorstelle, das ist nicht vor allem meine Arbeit, sondern es ist vor allem die Arbeit in einem Kollektiv entstanden ist. Und wir heißen das ILA-Kollektiv und ILA steht für imperiale Lebensweise auf Kosten anderer. Und es gibt eine Gruppe, die letztes Jahr schon dieses Dossier herausgebracht hat, das heißt auf Kosten anderer, wie die imperiale Lebensweise das gute Leben für alle verhindert. Und da ist in Bezugnahme auf das Buch von Ulrich Brandt und Markus Wissen die imperiale Lebensweise beschrieben und was es heißt, dass unser Leben imperial ist, und zwar in Bezug auf verschiedene gesellschaftliche Bereiche wie Bildung, Finanzen, Ernährung, Mobilität und so weiter. Und wir sind ein Kollektiv aus jungen Wissenschaftlerinnen und Aktivistinnen und ich bin Teil der zweiten Gruppe und wir sind gerade dabei, ein neues Dossier zu schreiben, und in dem soll es eben darum gehen, wie wir von dieser imperialen Lebensweise zu einer solidarischen Lebensweise kommen, was es da für Strategien, Hindernisse und vor allem Synergien geben muss, damit wir diese solidarische Lebensweise nicht nur als Utopie sehen, sondern wirklich immer mehr auch leben. Wenn alles gut läuft, kommt das Ende des Jahres raus und ist dann auch käuflich erhältlich. Es gibt auch schon eine Internetseite von uns, und zwar heißt die einfach auf kostenanderer.org. Da ist das schon herausgegebene Dossier auch kostenlos herunterladbar und da sind auch jegliche Informationen zu dem Projekt enthalten. Dann kurz zu dem, was ich heute Abend hier vorhabe. Und zwar möchte ich erstmal auf eine Art Krisendiagnose hinweisen bzw. darauf eingehen, weil es ziemlich zentral ist, erstmal zu verstehen, was falsch läuft oder was überhaupt die Probleme sind, um dann die imperiale Lebensweise nochmal ein bisschen konkreter zu beschreiben, also auch zu zeigen, warum das gute Leben für alle immer noch nicht existiert. Und dann in einem letzten Schritt darauf einzugehen, was mögliche Transformationsstrategien sein könnten. Und das tatsächlich eher in einem größeren Rahmen gedacht als in kleinen Projekten, sondern eher auf einer Makroebene, wenn man so will. Also, wo ist denn das gute Leben für alle, von dem viele von Ihnen schon seit Jahrzehnten reden oder sich Utopien entspinnen, das teilweise auch schon leben? Aber wo ist es denn? Warum ist es nicht schon strukturell verankert und Teil unser aller Leben? Und der morgige Tag des guten Lebens ist ein Tag, wo bundesweit alternativen Projekte vorgestellt werden, wo das gute Leben versucht wird, in kleinen, vereinzelten Projekten zu leben, durchzuführen, auszuprobieren, zu experimentieren und zu zeigen, dass es möglich ist. Und trotzdem gibt es große Interessen und große Widersacher, die immer wieder das gute Leben für alle verhindern. Und die Frage ist jetzt, wie kommen wir dahin und warum gibt es dieses gute Leben für alle nicht schon längst? Und bevor wir uns näher mit den Transformationsstrategien oder einer sozialökologischen Transformation auseinandersetzen, erstmal die Frage, was es denn so für Krisen gibt momentan. Und wie Sie ihr alle täglich erfahrt, in den Nachrichten, in den Zeitungen, in Berichterstattungen über Plastik in den Meeren, Naturkatastrophen, soziale Ungleichheit. Es ist letztes Jahr wieder ein Bericht rausgekommen, der sagt, 8 Männer dieser Welt besitzen so viel Geld wie die Hälfte der Weltbevölkerung. Und das war vor einigen Jahren noch nicht so. Also das Wirtschaftswachstum steigt anscheinend, aber die soziale Ungleichheit wird immer größer. Und es ist zu beobachten, dass die Krisen immer stärker werden und an immer mehr Stellen aufploppen. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich konnte diesen warmen Mai dieses Jahr nicht besonders gut genießen, weil ich oft das Gefühl hatte, das ist ja wahrscheinlich der Klimawandel, von dem wir mal alle reden und den wir in den Nachrichten sehen. Diese schlechten Nachrichten prasseln so auf uns ein. Und die Frage ist, hängen die miteinander zusammen? Was ist da eigentlich los? Und es gibt natürlich verschiedenste wissenschaftliche Disziplinen, die sich mit einer Krisenanalyse auseinandersetzen. Also gibt es einige auch eher linksorientierte Wissenschaftlerinnen, die von einer multiplen Krise reden und davon, dass es verschiedene Krisendimensionen gibt, die sich gegenseitig verstärken und auch bedingen. Und da wird unter anderem von der ökonomischen Krise, also der Finanzkrise, gesprochen. Und die zeichnet sich dadurch aus, dass es vor allem darum geht, Wachstum zu generieren, Akkumulation zu erzielen, Profit zu erwirtschaften und Märkte zu liberalisieren, Nachfrage zu produzieren, und dadurch geht natürlich oft auch eine Überproduktion einher. Also Krisen, die ökonomischer Art sind und auch damit einhergehen, dass jegliche Gesellschaftsbereiche immer mehr ökonomisiert werden. Eine zweite Dimension der multiplen Krise ist die ökologische Dimension, also die sozial-ökologische Dimension, wo es darum geht, dass verschiedene Krisenmomente in Bezug auf Ressourcen, in Bezug auf Energie, in Bezug auf die Landwirtschaftsproduktion sich darin verdichten und zeigen, dass bestimmte Formen des Lebens, wie wir es gerade tun, eben zu Naturkatastrophen, zu sozial-ökologischen Krisen führen. Es wird in vielen Bereichen auch als die Krise des Mensch-Natur-Verhältnisses beschrieben. Also da geht es darum, dass Menschen immer mehr sich über die Natur stellen im Sinne von einem Zugriff auf die Natur und nicht ein Verhältnis, in dem gesehen wird, dass es eine Abhängigkeit gibt und ein Miteinanderleben und nicht eine Hierarchie, in der unser Leben ausgerichtet ist auf Ressourcenzugriff und Ausbeutung. Dann die dritte Krisendimension, die dort beschrieben wird durch die multiple Krise, ist die soziale. Und damit werden vor allem Reproduktionsverhältnisse angesprochen, also Verhältnisse, die sich vor allem auf Lebens- und Arbeitsverhältnisse beziehen. Und da wird unter anderem verstanden, dass auch in diesem Bereich die Ökonomisierung immer mehr voranschreitet, dass Krankenhäuser, Erziehung, Pflegeeinrichte, das immer mehr einer Marktlogik unterworfen wird. Also damit muss Profit generiert werden und es geht nicht darum, Menschen würdig zu pflegen, gesund zu machen oder füreinander da zu sein, füreinander zu sorgen, sondern dass die oberste Priorität ist, wie kann auch in diesem Bereich der Sorge, des Sozialen Profit generiert werden. Und das führt natürlich immer mehr auch zu einer Krise der Reproduktion, die schon Jahrzehnte andauert. Also allein schon die Trennung zwischen produktiver und reproduktiver Arbeit, die ja schon seit Jahrzehnten thematisiert wird, Teil von Marx' Analyse ist etc. Da geht es einfach darum, dass die produktive Sphäre immer mehr auf die reproduktive Sphäre zugreift und dadurch die natürlich auch schwächt im Sinne von einer Ausbeutung auch wieder. Und diese soziale Krise bezieht sich aber zum Beispiel auch auf unsere Bildungssysteme, unsere Stadtentwicklung. Also das ist einfach die Sphäre, die sich auf unsere Lebens- und Arbeitsverhältnisse bezieht. Die vierte Krisendimension ist die politische. Und dabei geht es um eine Krise der parlamentarischen Demokratie. Darum, dass demokratische Prozesse immer mehr den Interessen von Kapitalisten, also Unternehmensstrukturen, danach ausgerichtet sind und nicht am wirklichen nahen Leben der Bürgerinnen und Bürger. Also dass es darum geht, Standortwettbewerb voranzutreiben, Investitionsbedingungen zu verbessern. Und dadurch erhält die Demokratie, in der wir gerade leben, eben einen Legitimationsverlust und auch eine Repräsentationskrise. Und diese vier Krisendimensionen mögen erstmal total unterschiedlich erscheinen und vier unterschiedliche gesellschaftliche Bereiche abdecken, aber letztendlich sind es Krisendimensionen, die sich gegenseitig bedingen und auch verstärken. Ein Beispiel, und zwar das Beispiel der Automobilindustrie, wo wir ja gerade in Bezug auf den Dieselskandal erleben können, wie die Konkurrenz auf dem Weltmarkt dazu führt, dass ein Autounternehmen mit seinen Interessen von politischen Entscheidungsprozessen begünstigt wird und eben nicht die Verbraucherinnen für Betrug, der an ihnen verrichtet wurde, irgendwie entschädigt werden, sondern letztendlich die politischen Maßnahmen zugunsten von VW ausgerichtet sind. Und hier haben wir einmal die ökonomische Dimension im Sinne von orientiert an einem Wachstum, an einer Profitlogik. Und gleichzeitig greift natürlich die Automobilindustrie auf Natur zu im Sinne von Ressourcenverbrauch. Und das nicht nur in der Herstellung von Autos, sondern eben auch im Sinne von der Infrastruktur, die Automobilität nun mal braucht. Und damit einher geht auch die soziale Dimension in Bezug auf Arbeitsplätze, also die Rationalisierung in diesem Bereich, dass Profit versucht wird einzufahren, indem Werke geschlossen werden und irgendwie versucht wird, die Konkurrenzfähigkeit zu fördern, das geht natürlich auf Kosten von Arbeiterinnen. Also hier sieht man an diesem Beispiel, wie sich diese vier Krisen in einer verdichten oder sichtbar werden und auch eben gegenseitig verstärken und bedingen. Und diese vier Krisendimensionen werden als multiple Krise beschrieben und sind so ein bisschen ein Raster, um verschiedene Krisen zu deuten, einzuordnen, zu gucken, welche Logiken stecken dahinter. Und gleichzeitig machen diese Krisen natürlich auch Kosten sichtbar von bestimmten gesellschaftlichen Strukturen. Und konfrontiert mit täglichen Nachrichten, die diese Krisen nicht in dieser Analyse aufgreifen, aber letztendlich ja doch beschreiben, und konfrontiert mit dem Erfahren von diesen Krisen, könnte man ja eigentlich denken, naja, da müsste ja eigentlich die Transformation schon voll im Gange sein, da müsste ja schon längst was passiert sein und der Wandel müsste längst gesellschaftlich mehrheitsfähig sein. Und die Frage ist natürlich, warum passiert das denn nicht? Und warum passiert das seit Jahrzehnten nicht? Also letztendlich ist ja eine stetige Verschlechterung zu beobachten. Und das habe ich nochmal mitgebracht, weil ich finde, das verdeutlicht das so ein bisschen auf eine sehr schöne Weise, dieses Paradox. Das sind zwei Schiffe, die vor einer Öllache im Meer stehen. Und die eine Blase sagt, gibt es irgendeinen Plan? Und die andere Blase sagt, nein, wir improvisieren. Und das ist vielleicht ganz sinnbildlich für den Umgang mit den bestehenden Krisen und der Normalität, mit der auf diese Krisen reagiert wird und versucht wird, immer wieder Lösungen zu finden, die letztendlich aber doch sehr kurzfristig gedacht sind und nur so ein Löcherstopfen sind. Und wie gesagt, die Frage, warum passiert denn nichts? Also viele Analysen zeigen, dass das Problem grundlegender ist, dass es mit kapitalistischen Verhältnissen zu tun hat, dass es mit Macht- und Herrschaftsstrukturen zu tun hat. Und es gibt ja Alternativen. Also es gibt im Kleinen immer wieder Experimente, wie Gesellschaft noch funktionieren könnte, Ideen, etwas anders zu machen. Und warum passiert das nicht? Und da haben Ulrich Brandt und Markus Wissen das Konzept der imperialen Lebensweise aufgegriffen, was sie in ihrem Buch Imperiale Lebensweise beschreiben und was wir dann eben in diesem ersten Dossier aufgegriffen haben und gezeigt haben, wie die imperiale Lebensweise sich in verschiedenen Gesellschaftsbereichen ausbuchstabiert. Ich habe diese Grafik mal mitgebracht, die ist auch in dem Dossier drin und ich finde, die verdeutlicht sehr schön, warum dieses Gesellschaftsmodell, was immer wieder diese Krisendimensionen, die ich gerade beschrieben habe, hervorbringt, so stabil ist. Also warum die imperiale Lebensweise so stabil ist. In der Mitte sehen Sie eben die imperiale Lebensweise und die ist durch bestimmte Merkmale gekennzeichnet. Zum einen haben wir die Ausbreitung und Intensivierung dieser Lebensweise. Also die imperiale Lebensweise ist vor allem imperial, weil sie ein Außen braucht, auf das es zugreift, im Sinne von Arbeitskraft und Ressourcen. Und sie ist auch imperial, weil sie Kosten, die durch sie entstehen, auslagert in Zeit, aber auch in Raum. Also Kosten wie zum Beispiel der Atommüll, das ist eine Auslagerung auf Zeit der Kosten, die mit unserer Energiegewinnung einhergehen. Und in Raum ist in Bezug auf Ressourcenverbrauch, der mit Erdölförderung zum Beispiel dahingeht, also die Krisen, die damit entstehen, die Kosten, die dadurch entstehen, werden in andere Räume ausgelagert. Und gleichzeitig ist die imperiale Lebensweise eine, die eigentlich das gute Leben verspricht. Also eigentlich so eine Vorstellung verbreitet von, das ist ein gutes Leben und jeder strebt danach. Jeder möchte Teil von dieser Lebensweise sein. Aber gleichzeitig ist sie exklusiv, weil sie eben ein Außen braucht, auf das es zugreift, auf das in Bezug auf Ressourcen und Arbeit und es immer mit bestimmten Macht- und Herrschaftsverhältnissen einhergeht, die den Zugang auch beschränken. Also es ist so eine Gegenbewegung. Sie ist exklusiv und gleichzeitig gibt es aber einen sehr breit getragenen Konsens in Bezug auf diese Lebensweise, der diese Lebensweise auch so stabil macht, weil so viele danach streben, weil sie verknüpft ist mit Vorstellungen des guten Lebens. Und die Frage ist, worin zeigt sich diese Stabilität, diese Verankerung? Und die zeigt sich unter anderem in Alltagspraktiken, Wünschen und Wissen. Und damit ist sowas gemeint wie sein Handy zu haben, das ist damit verknüpft, in Kontakt zu sein, irgendwie erreichbar zu sein, frei zu sein. Ein Leben ohne Handy ist zumindest für meine Generation kaum noch vorstellbar. Darüber läuft so viel im Sinne von Kommunikation, Erreichbarkeit und so weiter. Und gleichzeitig ist aber mit diesem Beispiel Handy verknüpft, Naja, die meisten Verträge, da kriegt man jedes zweite Jahr ein neues. Also da geht es nicht darum, wie es wird es genutzt, sondern immer das Neueste zu haben, das noch schneller ist, das noch mehr kann und so weiter. Und das Gleiche haben wir natürlich in Bezug auf verschiedenste Lebensbereiche, also nicht nur in Bezug auf elektronische Geräte, sondern auch in Bezug auf Mobilität. Also Individualverkehr, das Auto ist immer noch verknüpft mit einem Statussymbol, immer noch verknüpft mit einer Vorstellung von Freiheit, mit der Idee, es geschafft zu haben, ein eigenes Auto zu haben, dann bin ich frei, dann kann ich machen, was ich will. Und gleichzeitig geht das Auto auch wieder mit einem immensen Ressourcenverbrauch einher, mit immensen Kosten, nicht nur in der Herstellung, sondern dann auch in der Nutzung. Und so kann ich fortfahren. Also das gute Leben ist gerade in der imperialen Lebensweise mit ganz vielen Aspekten verknüpft, die super ressourcenintensiv sind und super viele Kosten verursachen. Und da können Sie einfach mal für sich durchspielen. Unser Leben ist davon durchzogen. Und da können wir uns nur ganz schwer frei von machen, weil es eben die physischen und materiellen Infrastrukturen letztendlich erforderlich machen, dass man diese Lebensweise mitmacht. Also hier in Kassel, ich bin erst seit ein paar Monaten hier, aber die Stadt, an der ich es am schlimmsten finde, Fahrrad zu fahren. Also es ist, die materielle Infrastruktur begünstigt bestimmte Formen der Lebensweise. Und das ist gerade in Bezug auf Infrastruktur total sichtbar, auch in Bezug auf Konsum. Wenn ich gerne plastikfrei kaufen möchte, das ist für mich schwerer, als einfach in den Supermarkt zu gehen und normal einzukaufen. Also Infrastruktur, die bestimmte Lebensweisen pusht, fördert, produziert. Und genauso in Bezug auf Institutionen, also bestimmte Institutionen, die auch hier diese Logik letztendlich fördern. Und dann haben wir noch einen vierten Baustein im Sinne von Scheinlösungen, also dass die Debatte um Transformation geht ja auch ganz viel in, okay, jetzt haben wir alle oder in ein paar Jahren haben wir dann alle nur noch E-Autos und dadurch ändert sich aber das Problem nicht, sondern es verlagert sich nur. Wir haben dann Autos, die nicht mehr mit Öl oder Gas betrieben werden, sondern eben mit Energie und die muss aber auch irgendwie produziert werden und dafür werden Ressourcen gebraucht. Also die Schleife geht weiter. Es ist nicht so, dass sich da irgendwas dran verändert. Also deswegen Scheinlösung. Es ist natürlich erstmal eine Lösung, weil andere Ressourcen verbraucht werden und die Krise verlagert wird und wahrscheinlich erst in ein paar Jahren auf den Stellenwert kommt, wo die gerade in Bezug auf CO2-Ausstoß oder so ist. Aber letztendlich, genau, es ist nicht eine Veränderung der Logik. Ulrich Brandt und Markus Wissen, das sind zwei Politikwissenschaftler aus Wien und Berlin, die eben dieses Buch Imperiale Lebensweise geschrieben haben und die aus einem eher linken transformatorischen Kontext kommen. Wir arbeiten mit diesem Konzept, weil wir finden, dass es sehr plausibel macht, warum sich trotz der existierenden Krisen kein großer Wandel vollzieht und es sehr deutlich macht, auf welchen Ebenen bestimmte Lebensentwürfe, bestimmte Lebensweisen und damit ist wirklich gemeint, also Lebensweisen meint hier auch, das ist keine individuelle Entscheidung, wie ich, was für einen Lebensstil ich führe, sondern das ist verknüpft mit materiellen Strukturen und Institutionen, die uns letztendlich auch in eine bestimmte Richtung prägen und damit Lebensweisen normal werden lassen, von denen wir alle mehr oder weniger Teil sein müssen, weil wir nun mal in dieser Gesellschaft leben. Also es ist kaum möglich, dieser Lebensweise zu entkommen. Und gleichzeitig macht dieses Konzept für uns zumindest sehr schön sichtbar, diese Verknüpfung von individuellem Handeln, individuellem Leben und gleichzeitig eine Verknüpfung von Gesetzen, Infrastruktur, Institutionen, wirtschaftlichen Zusammenhängen. Also die Verknüpfung zwischen Struktur und Individuum, finden wir, wird hier sehr plausibel aufgeschlüsselt und macht eben sichtbar, warum es schwierig ist, aus dieser Lebensweise auszusteigen oder daran was zu verändern. Wir haben jetzt anhand der multiplen Krise und auch der imperialen Lebensweise gesehen, was sozusagen die Probleme sind, beziehungsweise einmal guckt auf die Krisendimensionen, also Kontexte, in denen sichtbar wird, dass auf Kosten anderer gelebt wird, beziehungsweise wir alle mehr oder weniger auch nicht nur profitieren von dieser Lebensweise und eben in einem zweiten Schritt der embryonalen Lebensweise zu sehen, warum die so stabil ist. Und jetzt will ich mehr auf den Kontext der Transformation eingehen. Und Transformation verstehen wir im ILA-Kontext als konkrete Utopie. Und zwar in Anlehnung an Galeano, der schreibt, die Utopie, sie steht am Horizont. Ich bewege mich 2 Schritte auf sie zu und sie entfernt sich um 2 Schritte. Ich mache weitere 10 Schritte und sie entfernt sich um 10 Schritte. Wofür ist sie also da, die Utopie? Dafür ist sie da, um zu gehen. Und in unserer momentanen Arbeit versuchen wir eben so ein bisschen orientiert an dieser Idee der konkreten Utopie zu zeigen, dass es natürlich mittlerweile super viele Alternativen, Experimente, Projekte gibt, die versuchen, dieser embryonalen Lebensweise etwas entgegenzusetzen. In Brüchen, in Nischen, in Kontexten, wo Platz wird für eine andere Lebensweise, werden schon Alternativen gelebt. Und trotzdem sind diese Alternativen eben noch sehr inselmäßig vorhanden und eben immer noch nicht eine große Struktur. Und uns geht es darum zu zeigen, um solidarischen Lebensweise, zum guten Leben für alle zu kommen, braucht es dieses konkrete Andocken an momentane Lebenssituationen. Also wir werden nicht zur solidarischen Lebensweise kommen, indem wir einfach ein Ziel beschreiben, was total losgelöst ist von unserer momentanen Lebenssituation. Also es muss ein konkretes Andocken geben an existierende Lebenskontexte und auch Probleme, die damit verbunden sind. Also auch die Frage, warum engagieren sich Menschen nicht in Alternativen? Was gibt es dafür für Gründe? Dass sie irgendwie keine Zeit haben, weil sie in prekären Jobs beschäftigt sind, die ihnen überhaupt nicht ermöglichen, sich zu engagieren. Was braucht es vielleicht auch für Wissen, für Zugänge, um überhaupt auf Alternativen aufmerksam zu werden? Also was braucht es für Zugänge? Und davon gedacht, konkrete Utopie als etwas, was im Hier anfängt, aber natürlich immer darüber hinaus weist und etwas mehr im Blick hat. Also nicht nur die Veränderung von der Arbeitszeit im jetzigen Verhältnis, sondern letztendlich, da gibt es unterschiedliche Meinungen, aber letztendlich vielleicht die Reduktion der Lohnarbeit auf 20 Stunden die Woche oder sowas. Aber was sind die Schritte dahin? Letztendlich geht es bei einer Transformation immer um sozial-ökologische Aspekte und darum, dass diese Aspekte nicht gegeneinander ausgespielt werden dürfen. Also am Beispiel der Braunkohle. Natürlich geht es momentan um die Debatte Kohleausstieg. Aber gleichzeitig sind mit diesem Thema natürlich soziale Fragen gekoppelt im Sinne von Arbeitsplätzen. Und eine gelungene Transformation bzw. der Weg hin zur solidarischen Lebensweise kann nicht so funktionieren, dass wir sagen, wir setzen jetzt alles auf Umweltaspekte und lassen die soziale Frage außen vor. Sondern es muss Allianzen geben, die erstmal gegenläufig erscheinenden Interessen irgendwie mitdenkt und einfängt. Und wir haben versucht, anhand von verschiedenen Initiativen, die es schon gibt und die immer wieder aufscheinen und die Sie sicherlich auch kennen oder von vielen gehört haben, selber aktiv sind, haben wir versucht, okay, was sind denn Fragmente, die diese Alternativen irgendwie vergleichbar machen, beziehungsweise was ist der Kern, der diese verschiedenen Alternativen zusammenbringt? Und wir haben abgeleitet aus dieser Analyse versucht, 5 Konturen, haben wir sie genannt, Prinzipien einer lebenswerten Zukunft zu generieren und die aber auch so ein bisschen verstanden als erste Orientierungspunkte auf diesem Weg hin zu einem guten Leben für alle. Es wird viel experimentiert und Alternativen scheitern auch immer wieder an Interessenskonflikten, an Ambivalenzen und so weiter. Aber letztendlich brauchen diese konkreten Utopien eine Richtung, eine Orientierung. Und wir haben versucht, diese Richtung, diese Orientierung in Form dieser 5 Konturen herauszuarbeiten. Und das sind unter anderem das Commoning. Und damit ist gemeint, dass es darum geht, Gemeingüter zu schaffen. Also Güter, die fernab von Staat und Markt existieren, sondern Güter, die durch ein gemeinsames Herstellen und daran arbeiten geschaffen werden. Also Gemeingüter, die sozusagen einen dritten Pol darstellen neben Staat und Markt. Und dabei geht es nicht darum, dass ein Gut ein Gemeingut sein kann oder nicht, sondern es geht eher darum, wie der Prozess des Gemeinschaffens ein Gemeingut herstellt. Und dazu braucht es natürlich Beteiligte, die sich an diesen Gemeinschaften beteiligen und das Gemeingut erhalten und reproduzieren und ins Leben rufen. Und eins der bekanntesten Beispiele dafür ist Wikipedia. Also Wikipedia ist eine Plattform, die Sie sicher alle kennen. Da wird Wissen bereitgestellt und das ist weder durch den Staat reguliert noch durch den Markt, sondern es wird von verschiedenen Beteiligten generiert und frei zugänglich für alle bereitgestellt. Und diese Prozesse, in denen Gemeingüter hergestellt werden, zeichnen sich unter anderem dadurch aus, dass es eben kein Privateigentum gibt, beziehungsweise kein unbeschränktes Privateigentum. Und dass es nicht darum geht, kurzfristige Profitlogiken oder Orientierungen zu bedienen, vor allem Einzelner, sondern es geht eher darum, dass eine bedarfsorientierte Nutzung stattfinden kann und dass die Gemeingüter langfristig erhalten bleiben und eben den Bedürfnissen der Menschen dienen und nicht irgendwelchen Unternehmensinteressen. Und da ist ein Beispiel genossenschaftliches Wohnen, also dass Wohnraum dem Markt beziehungsweise in dem Fall ist es schon auch denkbar, dass es staatlich verwaltet wird, aber auf jeden Fall wird es dem Markt entzogen. Also Wohnraum dient dem Bedürfnis von Menschen zu wohnen und nicht dem Bedürfnis Einzelner, sich daran zu bereichern. Der Prozess des Commoning ist stark verknüpft mit dem Prinzip der Demokratisierung. Und dabei können Menschen nur an Gemeingütern teilhaben, wenn sie an ihrer Erzeugung, Pflege und Nutzung auch wirklich mitwirken können, also auch mitentscheiden können. Und Demokratisierung denken wir dabei als Ermächtigungsprozess, in der staatliches und auch ökonomisches Handeln den demokratischen Entscheidungen der Zivilgesellschaft untergeordnet wird. Also Ziel ist es, dass Menschen Zugang haben zu den notwendigen Mitteln, um Entscheidungen auch wirklich treffen zu können und daran teilhaben zu können. Zumindest Entscheidungen, die ihr konkretes Leben betreffen. Das geht natürlich einher mit einer Relokalisierung, also mit Prozessen, die Demokratisierung an die Orte bringen, wo Menschen von bestimmten Entscheidungen betroffen sind. Demokratisierung als Grundprinzip ist aber eng an der Vorstellung kollektiver Selbstverwaltung geknüpft. Also Beteiligte und Angehörige gesellschaftlicher Infrastrukturen, Institutionen und ökonomischer Reproduktionsstätten organisieren sich beispielsweise in Genossenschaften, Bürgerinnenversammlungen oder auch Räten. Das dritte Prinzip nennen wir vor allem Sorgelogik und das ist stark gekoppelt an den Reproduktionsbegriff. Und dabei denken wir vor allem an eine Trennung, wie ich vorhin schon mal angedeutet habe, also eine Aufhebung der Trennung zwischen produktiver und reproduktiver Arbeit. Also dass es uns dabei um einen sehr umfassenden Sorgebegriff geht im Sinne von Sorgen betrifft mehr als nur Waschen, Putzen, Erziehen, Pflegen, sondern Sorgen bezieht sich dabei auch auf unsere Mitwelt. Also dafür Leben überhaupt möglich zu machen, zu erhalten, zu pflegen. Und da geht es zentral darum, dass Sorgelogiken, also wenn wir den Bereich Natur angucken oder auch Erziehung, Pflege, das sind Bereiche, die kommen nicht mit einer Marktlogik zusammen. Also auch wenn wir das immer mehr erfahren, dass versucht wird, natürlichen Prozessen ökonomischen Wert zuzuschreiben, das funktioniert nicht. Also in diesem Prozess steckt eine Logik, die nicht marktförmig ist und die, wenn sie marktförmig gemacht wird, immer zu Problemen führen wird. Und diese Logik, diese Fürsorgelogik oder Sorgelogik, anzuerkennen mit ihren eigenen Logiken, die da drinnen stecken, das sehen wir als zentral für lebenswerte Zukünfte. Also, dass man Organisationsstrukturen schafft, die diese Sorgelogik in ihrer eigenen Logik anerkennen und sie nicht der Marktförmigkeit, der Marktlogik anpassen. Dabei legt die Sorgelogik einen zentralen Augenmerk auf Beziehungen. Also Beziehungen gedacht als, wir sind alle eingebettet in Beziehungen. Und das anzuerkennen, dass wir nicht losgelöst von anderen Menschen, losgelöst von Natur existieren können. Auch wenn das ganz oft suggeriert wird in einem individualistischen, freiheitsstrebenden Gedanken. Sondern anzuerkennen, dass wir von Geburt an verletzlichste Wesen sind, die in Beziehungsgeflechte eingebettet sind, ohne die wir nicht überleben könnten. Und dass das ein Merkmal ist von einer solidarischen Lebenswelt, dass diese Dependenz ernst genommen und gepflegt wird und nicht abgewertet wird im Sinne von einer Abhängigkeit, sondern eher aufgewertet wird in Form von einer Akzeptanz und einem verantwortlichen Umgang in diesen Beziehungen. Und damit ist das vierte Prinzip gemeint, das Dependenzprinzip im Sinne von Menschen als abhängige Wesen zu begreifen und Menschen nicht nur untereinander in Beziehungsgeflechten zu denken, sondern Menschen auch als abhängig von der Mitwelt, also von Natur zu begreifen. Und da die Hierarchie aufzuheben, die wir momentan immer wieder beobachten können im Sinne von einer Hierarchisierung von Geist und Materie. Geist, das Menschliche ist mehr wert als die Materie, das Natürliche. Und das aufzuheben und anzuerkennen, dass es diese Dependenz gibt, dass die Erde sehr wohl ohne uns leben kann, aber wir eben nicht ohne die Erde. Das fünfte Prinzip ist dann das Prinzip der Suffizienz. Und das stellt sich vor allem gegen eine Steigerungslogik. Gegen eine Steigerungslogik der imperialen Lebensweise und eine Betonung des Gedankens genug. Also genug in dem Sinne von, was sind denn wirklich menschliche Bedürfnisse fernab von Kaufzwängen und Kaufrausch, also fernab von materiellen Bedürfnissen. Und das Prinzip des Genug versucht eben einen Blick darauf zu kriegen, wie menschliche Bedürfnisse fernab von materieller Bedürfnisbefriedigung funktionieren kann und nicht nur eine Reduktion des Menschen auf Konsumentinnen. Diese fünf Prinzipien sind ein erster Schritt in diesem Weg der konkreten Utopie hin zu der solidarischen Lebensweise bzw. dem guten Leben für alle. Und diese fünf Prinzipien sind ein Anfang, aber also wir verstehen die nicht als Prinzipien, die festgeschrieben sind und letztendlich nicht ergänzt oder verändert werden können, sondern die sich sicherlich auf diesem Weg hin zur solidarischen Lebensweise auch verändern werden müssen, neue hinzukommen oder bestimmte auch vielleicht ersetzt werden müssen. Dennoch geht es uns darum, durch diese fünf Prinzipien Leitplanken zu schaffen auf diesem Weg hin zur solidarischen Lebensweise, an denen verschiedene Projekte, Alternativen sich orientieren können, in einen Prozess der Selbstreflexion, des Selbsthinterfragens eintreten können im Sinne von, trägt es dazu bei, ein gutes Leben für alle zu verwirklichen oder stößt es doch an bestimmte Grenzen, weil es eben doch an irgendeiner Stelle auf Ausbeutung beruht oder bestimmte Logiken eben nicht beachtet beziehungsweise andere Logiken der imperialen Lebensweise reproduziert. Also auch wenn diese fünf Prinzipien sich gegenseitig bedingen und teilweise auch verstärken, teilweise auch nicht ohne einander funktionieren würden, gibt es natürlich Widersprüche zwischen diesen Prinzipien. Also um das Beispiel Sorge zu nehmen, wenn wir uns die momentane Situation in Bezug auf Pflege oder Gesundheitsversorgung angucken, da muss es eigentlich erstmal um ein Mehr und Besser gehen und nicht um einen Suffizienzgedanken. Also dass da zum Beispiel der Suffizienzgedanke eher in den Hintergrund tritt, weil die Sorgelogik in der momentanen Situation eben was anderes braucht. Gleichzeitig werden wir auf diesem Weg hin zur solidarischen Lebensweise auch immer wieder in Konflikte, Ambivalenzen und verschiedene Kämpfe eintreten und mit bestimmten Infrastrukturen konfrontiert sehen, die bestimmte Handlungsweisen erschweren bzw. nicht möglich machen. Und deswegen geht es bei der solidarischen Lebensweise und dem Weg dahin immer darum, aus den Nischen rauszukommen und eben auf eine strukturelle Ebene zu kommen. Eine strukturelle Ebene in dem Sinne, dass Strukturen die solidarische Lebensweise fördern und nicht bekämpfen. Also zum Beispiel dem Ausbau von Fahrradwegen, dem Schaffen von einer Infrastruktur, die anderes Mobilitätsverhalten fördert und nicht behindert. Anderes Mobilitätsverhalten fördert im Sinne einer solidarischen Lebensweise. Abgesehen von diesen Prinzipien, die wie so Leitplanken zu verstehen sind auf diesem Weg hin zum guten Leben für alle, beschäftigen wir uns auch immer noch mit Transformationsstrategien, also konkreten Prozessen, die ablaufen schon jetzt, aber auch noch ablaufen müssen, um die solidarische Lebensweise sichtbarer und gesellschaftsfähig zu machen. Und dabei unterscheiden wir vier Ebenen, und zwar einmal die Abwehr und die Ausweitung der imperialen Lebensweise stoppen. Und darunter kann sowas verstanden werden wie Ende Gelände, also der Kampf gegen Kohle, wo konkret gesagt wird im Hambacher Forst, hier ist die Grenze, hier nicht weiter. Also letztendlich die imperiale Lebensweise erstmal vor einer weiteren Ausbreitung stoppen, weil das ist ja das, was nach wie vor passiert. Die imperiale Lebensweise ist immer noch am Wachsen, also die ist noch nicht an ihrem Ende. Und das ist eine Ebene der Strategien, die stattfindet und stattfinden muss. Eine zweite Ebene ist das Zurückdrängen, was letztendlich auch teilweise einhergeht mit Strategien der Abwehr im Sinne von sie kleiner werden lassen. Also durch verschiedene Strategien, die sich darauf konzentrieren, zum Beispiel Mobilitätsverhalten zu verändern. Also leider ist Mobilität, glaube ich, eines der schlechtesten Beispiele, weil das natürlich sehr individualistisch ist und ich zumindest auch nicht viele Alternativen kenne, die versuchen, da ein gemeinschaftliches, genossenschaftliches Verkehrssystem zu drängen. Aber letztendlich geht es darum, da eine Infrastruktur zu schaffen, die erstmal wahrscheinlich parallel zu imperialen existiert, aber letztendlich durch ihr Wachsen und Zurückdrängen der imperialen Lebensweise damit einhergeht. Die dritte Ebene ist die Ausweitung der solidarischen Lebensweise, was noch einen Schritt vorher hat, und zwar überhaupt ein Schaffen der solidarischen Lebensweise, also ein Hervorbringen von Projekten, Alternativen, die der solidarischen Lebensweise entsprechen. Und wenn die existieren, dann muss es halt darum gehen, sowas wie Schmackes, den Mitgliederladen, eben nicht nur als eine kleine Insel zu begreifen, die in Kassel existiert, sondern zu gucken, wie kann man diese Struktur ausweiten. Und dann ist die vierte Strategie, diese existierenden Projekte, Alternativen abzusichern. Und das geht dann einher mit Institutionen, also einer Makroebene. Und das ist nicht von Start und Ziel gedacht, sondern das sind Strategien, die parallel laufen müssen. Also wir müssen auf der einen Seite Strategien fördern, die in Nischen Projekte hervorbringen. Und auf der anderen Seite muss es Strategien geben, um bestehende Institutionen, die dafür sorgen, dass Lebensweisen, wie sie sind, abgesichert werden. Und zwar in einem solidarischen Sinne und nicht in einer imperialen Form. Und dabei geht es zum Beispiel darum, Institutionen wie Bildungsinstitutionen zu verändern und da ein anderes Verständnis von dem guten Leben zu verbreiten und damit natürlich einen Zugang zu haben zu einer Absicherung dieser solidarischen Lebensweise. Also letztendlich sind die Logiken sehr angepasst an die der Imperialen, nur dass es eben andere Kriterien gibt, anhand derer sich die solidarische Lebensweise orientiert. Zum Schluss würde ich gerne noch auf ein kleines Beispiel eingehen. Und zwar sehen wir die sozialökologische Transformation immer als darauf angewiesen, dass neue Begriffe und Erzählungen in die öffentliche Wahrnehmung gelangen und Legitimität erhalten. Also die Vorstellung davon, was ist denn ein gutes Leben für alle? Ist es geprägt durch Konsumgüter, die an Leistungs- und Einkommen gekoppelt sind, oder ist es definiert durch einen Zugang zu Bildung umsonst, Gesundheitsversorgung umsonst und so weiter? Also inwiefern sind die Erzählungen und die Wahrnehmungen, in denen wir gesellschaftlich leben, geprägt durch imperiale Vorstellungen oder solidarische? Und da brauchen wir auf jeden Fall Erzählungen, die der imperialen Lebensweise etwas entgegensetzen, in dem Sinne von, was bedeutet es denn, Zeitwohlstand zu haben anstatt materiellen Wohlstand? Also da auch einfach andere Ideen, Vorstellungen, Geschichten in uns aufkommen zu lassen und gesellschaftlich zu verbreiten. Also nicht nur in kleinen Gruppen, sondern es muss letztendlich ein gesellschaftliches Narrativ geschaffen werden, was natürlich durch kleine Narrative erwächst, was die solidarische Lebensweise fördert. Und dabei geht es um Denkrahmen. Und um zur solidarischen Lebensweise zu kommen, müssen wir alle unsere üblichen Denkrahmen verlassen. Also unsere Denkrahmen im Sinne von Normalität. Was ist Normalität? Ist es normal für mich, ein eigenes Auto zu haben und dreimal im Jahr im Urlaub zu fliegen und eigentlich auch jeden Tag Fleisch zu essen? Oder ist es für mich normal, ein Fahrrad zu besitzen, mich mit der Bahn fortzubewegen, wahrscheinlich auch vegetarisch zu essen und den Urlaub möglichst ohne Flugzeug zu bewältigen? Beziehungsweise vielleicht auch einfach ein Leben zu haben, wo ich nicht Anerkennung bekomme durch meinen 40-50-Stunden-Job, der durch Konkurrenz geprägt ist, sondern vielleicht auch ein Leben habe, in dem ich nur 20 Stunden die Woche arbeite und den Rest der Zeit mich politisch engagieren kann, mich um meine Kinder kümmern kann, mich um meine Familie kümmern kann. Also es geht darum, Denkrahmen, die Normalitäten sind, in Frage zu stellen und zu gucken, welche Denkrahmen sind förderlich für eine solidarische Lebensweise und welche sind es eben nicht. Und da gibt es sehr viele Ebenen, an denen anzusetzen ist, sehr viele Strategien. Und ich denke, Sie alle wissen, dass das nicht einfach ist, seine Normalvorstellungen und Glaubenssätze zu hinterfragen. Aber genau darum geht es, zumindest zu einem Teil, um zur solidarischen Lebensweise zu gelangen. Dankeschön.
Hier noch einige Beiträge aus der nachfolgenden Diskussion.
Das Konzept der embryalen Lebensweise ist eigentlich ein Konzept der embryalen Lebens- und Produktionsweise. Also letztendlich geht es maßgeblich darum, wie wird denn produziert? Letztendlich müssen wir die Art und Weise verändern, wie wir Lebensmittel herstellen, wie wir Konsumgüter herstellen. Also die Produktionsweise ist ein maßgeblicher Hebel, um überhaupt zur solidarischen Lebensweise zu kommen. Und die solidarische Landwirtschaft ist tatsächlich ein super gutes Beispiel, wo ja gerade sichtbar wird, wie eine andere Form des landwirtschaftlichen Betriebs immer mehr wächst und immer größer wird und da die Logik aufgehoben wird zwischen Konsument und Produzent. Durch die Form der solidarischen Landwirtschaft wird eine geteilte Verantwortung geschaffen zwischen Produzent und Konsument. Und das ist eine super wichtige Ebene in diesem Transformationsprozess, dass man diese Trennung aufhebt zwischen Produzent und Konsument. Und auch da wieder in Bezug auf die Arbeitskraft oder die Arbeitskräfte, die wir brauchen würden, um anders zu landwirtschaften, anders zu pflegen, anders zu erziehen. Mit einem anderen Verständnis von Arbeit und einem anderen Verständnis von Bedürfnissen würde letztendlich auch eine andere materielle Notwendigkeit einhergehen. Also man müsste wahrscheinlich auch weniger verdienen, aber letztendlich geht es schon in dieser Sorgelogik darum, auch anzuerkennen, dass das um Natursorgen, um Menschensorgen nicht per se Arbeit ist, sondern auch ganz viel Bedürfnisse befriedigen kann, die im Moment ausgelagert werden auf materiellen Konsum. Ja, nur weil es utopisch erscheint, kann es nicht sein, dass man den Schritt nicht geht, sondern es muss darum gehen, im Jetzt zu gucken, welcher Schritt ist möglich und wo führt uns der hin und welche Wege ergeben sich vielleicht auch daraus. Also das nochmal wirklich gedacht als konkrete Utopie. Also wir können nicht alle Bedenken beseitigen, bevor wir anfangen. Also es geht darum, zu experimentieren, zu probieren und dann auch immer wieder an neue Grenzen zu stoßen und dafür neue Lösungen zu finden. Und dass es nicht darum gehen kann, den Schritt nicht zu gehen, nur weil er utopisch erscheint. Und dann hatten Sie noch gefragt in Bezug auf die Industrie abschaffen. Und auch das spielt so ein bisschen an auf die Produktionsweise, um die es letztendlich auch geht. Also natürlich können wir nicht die Industrie abschaffen von heute auf morgen. Aber wir können Rahmenbedingungen schaffen, Industrie und Produktion zu gestalten. Und da halt Fragen stellen und Interessen ins Spiel bringen, wem bestehende Industrie- und Produktionsweisen dienen. Ob sie der Mehrheit dienen oder den 8 reichsten Menschen der Welt.
Uli Brand und Markus Wies betonen in ihrem Buch hier ausdrücklich, dass eine Umstrukturierung der Gesellschaft nicht funktionieren kann ohne einen guten Sozialstaat. Also dass eine Gewährleistung von demokratisierten öffentlichen Dienstleistungen unverzichtbar ist, um also eine solidarische Lebensform für alle zu gewährleisten. Öffentliche Daseinsvorsorge, zum Beispiel Wasserversorgung, Energieversorgung, Gesundheitsversorgung. Also Attac hat immer gesagt, Wasser ist keine Ware, Gesundheit ist keine Ware. Ja, Energie ist schon eine Ware, müsste aber eigentlich keine sein. Das heißt, man muss auch in diesem Kontext darum kämpfen, dass man das wirklich in Frage stellt. Warum müssen Krankenhäuser Gewinn erwirtschaften? Um ein Beispiel zu nehmen, genauso wie wir momentan bei Schulen ja auch nicht sagen, dass die gewinnbringend sein müssen. Also das alles, was notwendig ist als Unterbau für die ganz banalen, grundlegenden Lebensbedürfnisse, das muss eigentlich gesichert werden und auch wieder zurückgeholt werden, also Rekommunalisierung und so, damit man also auch Einfluss drauf hat.
Es geht auf jeden Fall um sozialstaatliche Strukturen, die eine öffentliche Daseinsvorsorge bereitstellen und darum, bestimmte Formen des gesellschaftlichen Zusammenlebens in Gemeingüter wieder zu überführen und eben nicht der Marktlogik zu überlassen. Und das geht auf jeden Fall mit einer Regionalisierung und einer Demokratisierung einher. Das gute Leben für alle, das stimmt, dass das vielleicht auch ein Begriff ist, der sehr divers ist, aber ich glaube, darum geht es auch. Also es geht uns nicht darum, eine solidarische Lebensweise zu generieren, die andere Lebensweisen ausschließt, sondern gerade darum, eine Diversität zu etablieren, die die Vielfalt von Lebenswegen anerkennt und Normalitäten anerkennt und eben nicht einen Ausschluss produziert durch bestimmte Normalvorstellungen, die eben imperial sind. Und das verstehen wir unter dem guten Leben für alle. Und das ist sicherlich auch etwas, was sich immer wieder verändern wird, also was einfach nichts Statisches ist, ein Prozess dahin. Klar, das ist eine Krise der parlamentarischen Demokratie, die sich natürlich auch in Zusammenhängen wie Uni zeigt, auf jeden Fall. Also darum geht es ja, dass bestimmte Formen der gesellschaftlichen Partizipation nicht mehr stattfinden und da auch keine Verantwortung gerade von jungen Menschen gesehen wird, sondern dass da schon fast eine Ablehnung gibt, ein Desinteresse zu sehen, was das mit dem eigenen Leben zu tun hat und dass es da eigentlich darum gehen müsste, sich zu engagieren. Wir haben bei unserem Büro so einen Sticker hängen, der Klimawandel wartet nicht, bis der Bachelor fertig ist. Aber genau das ist die Logik, die gerade existiert. In den Bildungsinstitutionen wird ja genau das gelehrt, dich marktförmig zu machen und dich nicht gesellschaftsfähig zu machen. Und das ist natürlich etwas, was sich verändern muss und das muss mit Demokratisierungsstrukturen einhergehen. Und dass Bautzen dann dafür stimmt, ob dort ein Flüchtlingsheim gebaut wird, das wäre die konsequente Logik. Aber indem sie sich dagegen aussprechen, würden sie bestimmten Logiken der solidarischen Lebensweise entgegenstellen, indem sie nämlich die Gleichheit aller Menschen negieren und nicht anerkennen, was ihre Lebensweise auch damit zu tun hat, dass diese Menschen überhaupt hierher kommen. Und natürlich sind das super komplexe Sachverhalte und ich bin mir auch klar darüber, dass wir das nicht von heute auf morgen erreichen werden. Aber es ist auch eher ein Versuch eines Makroblicks gewesen, zu zeigen, was für gesellschaftliche Prinzipien, Werte, Interessen müssen gestärkt werden, um das gute Leben, so divers wie es dann letztendlich sein wird, dem näher zu kommen. Das Trickige an den kapitalistischen und den imperialen Strukturen ist ja, dass es eine Fähigkeit gibt, sich emanzipatorische Richtungen einzuverleiben und als ihre zu verkaufen. Also gucken wir uns irgendwie Carsharing an, gucken wir uns Airbnb, also diese Plattformen, um Wohnungen zu teilen. Letztendlich gibt es immer wieder Momente, wo eigentlich Gedanken der solidarischen Lebensweise, die in Ansätzen entstanden sind, dann doch wieder gecasht werden von einer Marktlogik. Dann zu der Attraktivität von neuen Diskursen und Geschichten. Also wie kann es sein, dass der Funke nicht überspringt? Wir glauben, dass es ganz viel auch mit Erfahren und Erleben zu tun hat. Also dass es natürlich im ersten Schritt oder in einem Schritt darum geht, große gesellschaftliche Narrative zu verändern. Aber letztendlich nur die Veränderung bringt keine Veränderung, sondern es muss das Erleben Teil davon sein. Also ich muss erleben, was es heißt, dass ich irgendwie lernen darf, frei von der Marktlogik. Also erst dann kann ich ja irgendwie ein Gefühl dazu entwickeln, was es bedeutet und damit auch dann den Sinn verknüpfen oder einfach ein anderes Erleben generieren. Und deswegen eine zentrale Strategie für Transformation ist, diese Erfahrungsräume zu etablieren und größer werden zu lassen und da einfach Räume des Erlebens zu generieren und nicht nur des Erzählens. Was Sie gesagt hatten, dass es um die Kraft von unten geht, die was verändern kann. Und ich glaube, damit einhergeht gerade in Bezug auf die Zersplitterung der Linken. Also dass es in diesen alternativen Diskursen zu sehr um ein Durchboxen von so kleinen Interessen geht und zu wenig um ein gemeinsames Ziel, was wie auf verschiedenen Wegen erzielt wird und dass es eigentlich viel mehr darum gehen müsste, sich in Allianzen zusammenzutun und nicht in so Klein-Klein-Kriegen außer Gefecht zu setzen. Also zum Beispiel, dass die Umweltbewegung mehr mit Gemeinschaften zusammenarbeitet und dass es nicht zwei parallel laufende Kämpfe sind, die sich letztendlich dann behindern. Und dann hatten Sie die Aspekte genannt, die grundlegend sind für ein gutes Leben. Neulich war ich selber Teilnehmerin auf einem Seminar und wir wurden zu Beginn gefragt, was uns eigentlich zufrieden macht. Fast keiner beantwortet diese Frage mit materiellen Komponenten, sondern Zufriedenheit kommt aus Beziehungsweisen und nicht aus materiellen Konsumgütern. Das Problem ist, glaube ich, es geht einfach um die Veränderung persönlicher Lebensweisen und das ist vor allem auch anstrengend. Es wird als Verzicht geframed, aber es ist vor allem auch ein Umgewöhnen und dieses Umgewöhnen ist halt erstmal anstrengender, als einfach so weiterzumachen wie bisher. Und diese Gewohnheitsdimension, dieses sich auf Neues überhaupt einlassen, ist wahrscheinlich für die meisten von uns erstmal unbequem. Und es dauert ein bisschen, bis eine alte Gewohnheit durch eine neue überschrieben wird. Es ist einfach ein Prozess, der durchgemacht werden muss. Und dazu hilft es vor allem, sich zusammenzutun und nicht vereinzelt in die Kämpfe zu gehen oder zu meinen, individuell jetzt ein ganz kohärent, solidarisches Leben zu führen. Zu der Frage mit den Gewerkschaften. Ich glaube, dass das eine der größten Herausforderungen ist, diese Interessen zusammenzubringen. Und ich kenne keine Strategie, die bisher gezeigt hat, dass es möglich ist oder dass es gelingt. Aber ich sehe da drin oder wir sehen da drin ein Riesenpotenzial. Und ich glaube, dass es auf diesen Ebenen darum gehen muss, die gleichen Interessen sichtbar zu machen. Also die Komplexität der Probleme und da auch die Betroffenheit von der gleichen Logik, die letztendlich sowohl Umwelt zerstört als auch Arbeitsplätze. Und wenn man dafür ein Bewusstsein schafft und da irgendwie zeigt, wenn wir zusammen dagegen angehen, dann sind wir stärker als die kapitalistische imperiale Logik. Und dass es da natürlich wieder einhergeht mit Demokratisierungsprozessen, also mit wieder Strukturveränderungen und Räumen, wo die Menschen auch Anerkennung finden. Also letztendlich auch da wieder ganz viel diese Ebene von erleben und sehen, dass die Umweltverbände nicht den Kohlearbeiterinnen was Böses wollen. Sie wollen ja nicht deren Lebensgrundlage zerstören. Sie stellen deren Lebensgrundlage in Frage, aber letztendlich ist genau das, dass da Interessen gegeneinander ausgespielt werden, ist ein Zurückdrängen von einer Kraft, die letztendlich der imperialen Lebensweise was entgegensetzen könnte. Und lasst uns weiterdenken, wie das möglich wäre und lasst uns irgendwie alle zusammen versuchen, bewusst zu machen, dass, auch wenn es eine enorme Komplexität ist, aber wir alle letztendlich von diesen Strukturen betroffen sind, mehr oder weniger, und wir nur ganz punktuell da einen Gewinn draus ziehen, auch wenn uns das immer wieder vorgegaukelt wird.